Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Haiti, das ist ein Karibikstaat. Und allzu viel mehr wissen dann wohl viele Menschen, und ich bin da keine Ausnahme, auch schon nicht mehr. Haiti gehört zu den Ländern, über die wir in Medien etwa nur selten etwas erfahren. Wie es dann doch gelingen kann, seriös zu berichten, so wie das aktuell der Fall sein muss, ein Thema heute. Außerdem, wie russische Propaganda auch in Deutschland wirkt und eine Kolumne über das Verhältnis von Journalismus und Politik. Aber vorher sprechen wir über einen, der einmal nicht mehr und nicht weniger als der beste Nachrichtenmoderator Deutschlands werden wollte. Das mit dem ehrgeizigen Ziel zu Beginn seiner Karriere, das hat Peter Klöppel nun im Interview mit dem Stern verraten. Aber noch viel mehr Schlagzeilen macht seine Ankündigung, dort im Sommer aufhören zu wollen, bei RTL. Aufhören zu wollen als Chefmoderator von RTL Aktuell, den Hauptnachrichten des Privatsenders. Das war Peter Klöppel mehr als 30 Jahre lang. Eine lange Zeit, in der Klöppel viele Auszeichnungen erhalten hat. 2002 etwa den Grimme-Preis für seine Moderation zu den Terroranschlägen am 11. September in den USA im Jahr zuvor.
Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan.
Nur wenige Wochen nach diesen Anschlägen gründete Thomas Lückerath das Medienmagazin dwdl.de, wie RTL in Köln beheimatet. Und mit ihm, mit Thomas Lückerath, sprach ich vor der Sendung darüber, wie er sich an Klöppels 9-11-Moderation damals erinnert.
Die Moderation von Peter Klöppel damals ist ein Meisterstück in Sachen Live-Fernsehen, denn wir konnten Zeuge werden, allesamt ja, eines unglaublichen Ereignisses. Und der Moderator im Studio war ja auch nicht besser informiert erstmal als wir. Und dementsprechend der Umgang in der Vermittlung dessen, was man weiß und nicht weiß, live vor Publikum und nicht vorbereitet, sondern sozusagen Minute für Minute, war schon bemerkenswertes Fernsehen, ist zu Recht bei jedem Rückblick auch gerade auf 40 Jahre Privatfernsehen wieder Teil des Ganzen.
Ich habe mir noch einmal durchgelesen, wie das Grimme-Institut damals seine Auszeichnung begründet hat. Vorsichtig in den Fragen, behutsam in den Antworten, heißt es da. Die aufschießende Spekulation ist Klöppels Sache nicht. Ein durch und durch professioneller Anchorman bei der Arbeit, journalistisch, unheroisch, menschlich. Herr Lückerath, welches Arbeitszeugnis würden Sie Peter Klöppel ausstellen? Es war ja nicht alles 9-11 in den Jahren, in denen er RTL Aktuell moderiert hat, sondern auch viel 0815.
Das ist völlig richtig, aber das ist Aufgabe eines Anchorman, der Anker zu sein in einem Nachrichtengeschäft, in einem Nachrichtenbusiness, das mal spektakulär ist, mal Gott sei Dank ja auch 0815. Und da war er ja bei RTL Aktuell einfach die Konstante über 30 Jahre weg und bei RTL ja sogar 39 Jahre an Bord. Er ist sicherlich das kompetenteste und seriöseste Gesicht, das RTL in den letzten ja dann fast 4 Jahrzehnten geprägt hat.
Bleiben wir dabei bei diesem Gesicht, das er war. Welche Rolle spielte seine Arbeit für die Wahrnehmung von RTL und dem Privatfernsehen insgesamt, vor allem in den Anfängen, Stichwort Schmuddel-TV?
RTL hat nie ein Geheimnis draus gemacht, dass es um große Unterhaltung geht. Natürlich um laut, um bunt und um wild. Aber eben auch die Konstanz in der Information. Die wurde früh gepflegt, dort übrigens auch besser gepflegt als beim großen Wettbewerber Pro7Sat1, der jetzt versucht aufzuholen. Und das ist natürlich maßgeblich so einem charismatischen Moderator und Journalisten wie Peter Klöppel zu verdanken, der ja auch intern so viel bewirkt hat und eine solche Auswirkung gelebt hat, dass dann die RTL-Journalistenschule beispielsweise gegründet wurde. Also auch ein Beleg dafür, dass aus dem Privatfernsehen sicherlich jetzt nicht nur Tutti Frutti und Co. entstanden ist.
Nicht nur Peter Klöppel, auch Ulrike von der Gröben, die von Anfang an seiner Seite die Sportnachrichten präsentiert hat, verabschiedet sich oder wird sich verabschieden. Was bedeutet das aus der beiden für RTL?
Ja, das ist schon ein Ende einer Ära. RTL hat in der Information sehr lange auf bekannte und bewährte Köpfe gesetzt. Es gibt noch einige andere, die da auch sehr lange dabei sind. Und natürlich war absehbar, dass irgendwann einmal ein Generationenwechsel da vollzogen wird. Es ist das Ende einer Ära definitiv, was aber auch interessanterweise einen dann daran erinnert, dass diese langlaufenden Persönlichkeiten eben auch schon im Privatfernsehen stattfinden, was man ja immer noch als vermeintlich sozusagen neuere Erscheinung für den einen oder anderen im Kopf hat. Aber nein, da ist eine lebenslange Karriere geprägt worden und die nun verdienterweise bei beiden Richtung Ruhestand geht.
Hätte Klöppel, ich weiß, das ist jetzt viel Spekulation, aber ich frage es trotzdem, hätte Klöppel diese Karriere auch in den Öffentlich-Rechtlichen hinlegen können?
Peter Klöppel hat alles das und mit Sicherheit das Charisma dazu, was es braucht, um auch bei den Öffentlich-Rechtlichen einen Erfolg zu haben oder sozusagen da Karriere gemacht haben. Aber bei RTL konnte er sicherlich wesentlich mehr prägen und mehr gestalten. Im Übrigen auch interessanterweise diese Art von konstruktivem Journalismus und auch Zielgruppenjournalismus. Das, was man RTL vielleicht ab und an vorgeworfen hat, dass die Nachrichten ja schon auf das Publikum zugeschnitten sind. Also leichter zugänglich sind, vielleicht auch ein bisschen besser verdaulich, weil es ein bisschen anders verpackt wird. Das galt lange als verpönt. Aber spätestens durch Social Media, spätestens durch Netzwerke wie TikTok erleben wir auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ja durchaus die Versuche, auf diesen Plattformen mit einer gesonderten Aufbereitung und Sprache zielgruppenaffine Angebote zu schaffen. Das war was, was das Privatfernsehen im RTL im Besonderen natürlich früh gemacht hat. Damals belächelt oder verpönt, heute von vielen nachgemacht.
Nicht nur der Stern, auch Sie haben gerade Peter Klöppel erst gesprochen. Wie wirkt er auf Sie? Ist Ihr Gefühl, ist er stolz auf das, was er erreicht hat in seiner Karriere?
Ich glaube schon, dass er sehr stolz ist. So wirkt er auf jeden Fall. Aber er war immer relativ bescheiden und zurückhaltend. Wenn man sich daran erinnert, man hat ihn selten mit Meinungsäußerungen wahrgenommen. Er hat sich da sehr zurückgehalten. Er war auch nicht oft in anderen Shows präsent, wie durchaus andere Nachrichtensprecherinnen oder Moderatoren. Dementsprechend sehr reserviert. Und seine Ankündigung, jetzt sich ja auch mehr oder mehr mit dem Lebensmittelpunkt Richtung USA verlagern zu wollen, klingt alles so, als wenn er durchaus zufrieden abgeschlossen hat mit der TV-Karriere, vielleicht sicherlich mit einer ein oder anderen Dokumentation oder Reportage nochmal da sein wird, aber ansonsten sozusagen einen Haken dahinter macht mit einer gewissen Zufriedenheit.
Über Karriereende und Arbeit von RTL-Nachrichtenmann Peter Klöppel gesprochen. Vor der Sendung habe ich mit Thomas Lückerath, Gründer und Chefredakteur von dwdl.de. Länder, die weitgehend unter dem öffentlichen Radar hier in Deutschland laufen, unter dem Radar der Medien. Davon gibt es einige. Länder wie beispielsweise Haiti. Ein Land, das zuletzt 2010 im Fokus der Medien stand. Damals hatte ein Erdbeben das Land erschüttert. Hunderttausende Menschen waren dabei gestorben. Und nun ist da wieder so ein Anlass. Aktuell gibt es Schlagzeilen über Gewalt, über Unruhen, über einen Interims-Premierminister, der zurücktritt. Aber wer liefert uns diese Schlagzeilen aus einem Land, das wir sonst weitgehend vernachlässigen? Für uns zuständig für Haiti ist Anne Demmer. Frau Demmer, Sie leiten das ARD-Hörfunkstudio in Mexiko-Stadt, sind von dort aus zuständig für Mexiko, Zentralamerika, die Karibik und das nördliche Südamerika, für insgesamt 24 Länder. Gibt es da so etwas wie ein Hauptaugenmerk oder sind das 24 Bälle, die Sie mehr oder weniger in gleichen Abständen in der Luft halten?
Ja, das wäre, glaube ich, kaum möglich. Aber es gibt sicher einige Länder, die natürlich mehr im Fokus stehen. Das ist zum Beispiel Mexiko, Venezuela, El Salvador, Kuba, Nicaragua, gerade wieder auch Haiti. Länder, da beschäftige ich mich beispielsweise regelmäßig mit dem Thema Migration, was ja auch in Deutschland interessiert, auch im Zusammenhang mit Europa. Menschen sind auf der Flucht vor Armut, Gewalt, autoritären Regimen. Und bei euch, bei Ihnen kommt Mexiko natürlich auch immer wieder wegen den Journalisten vor. St. Lucia oder Aruba, die ja auch zu meinem Berichtsgebiet gehören, spielen da in der tagesaktuellen Berichterstattung dann eher kaum eine Rolle. Aber eben 5, 6 Länder, da muss ich die Bälle schon immer in der Luft halten, muss ich sagen. Also irgendwas ist immer los. Auch Nicaragua ist ein Land, das Sie in der Sendung ja vielleicht auch immer mal wieder interessiert. Das autoritäre Regime von Daniel Ortega lässt ja keine freie Presse zu. Und da ist für mich Berichterstattung auch mittlerweile sehr schwierig geworden. Also ich kann nicht mehr einreisen, weil ich kein Visum bekomme. Das ist auch der Fall in Venezuela. Und da bin ich dann auch auf Kontakte vor Ort angewiesen, beziehungsweise auch in Nicaragua ist das immer schwerer geworden, weil immer mehr Menschen das Land verlassen, gerade diejenigen, die Kritik, also eben auch Kritik an der Regierung üben.
Jetzt aktuell im Fokus steht Haiti. Ist das leicht oder ist das schwer, da dann auf einmal, wenn die Aufmerksamkeit, die internationale Aufmerksamkeit und auch sicherlich die der Redaktionen in Deutschland, für die Sie arbeiten, ist es schwer, da von jetzt auf gleich quasi den Schalter umzulegen und dann fundiert darüber zu berichten?
Naja, also Haiti steht ja schon auch für mich immer wieder im Fokus, jetzt vielleicht nicht in Ihrer Sendung, aber leider geprägt ja immer wieder durch negative Schlagzeilen, traurige Nachrichten. Da geht es wie jetzt um die extreme Gewalt, die humanitäre Krise, leider aber auch immer wieder um Umweltkatastrophen. Aber eben im Fall von Breaking News, da muss man dann eben von jetzt auf gleich vieles abrufbar haben und natürlich auch Kontakte pflegen, um up to date zu sein.
Und da hilft es sicherlich, das Land zu kennen. Wenn ich habe eben nach dem geschaut, wann Sie zuletzt möglicherweise dort gewesen sind. Habe da eine Reportage aus 2023 gefunden, November, über die kriminellen Gangs, die vor Ort sind und das Land regieren. Waren Sie für die Recherchen damals vor Ort? Da werden ja auch noch 2 weitere Namen genannt in dieser Reportage.
Ja, also da war ich tatsächlich zuletzt im Oktober in Port-au-Prince in der Hauptstadt, aber auch an der Grenze zur Dominikanischen Republik unterwegs. Das ist dann aber auch wirklich aufwendig vorzubereiten und das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Jenny Mügel. Da steht dann natürlich auch die Frage im Raum, wie die Sicherheit überhaupt gewährleistet sein kann, wie bewegt man sich. Da arbeite ich natürlich mit Leuten zusammen, die sich in der Region sehr gut auskennen, vor Ort Einheimische, die die Gefahren eben halt auch kennen. Was kann man machen? Wen kann man treffen? Was lässt man aber auch lieber?
Jetzt sind Sie da nicht immer vor Ort, berichten auch dann aktuell über Haiti, aber aus Mexiko-Stadt. Wie kommen Sie da zu Ihren Einschätzungen? Auf welche Quellen greifen Sie da zurück? Sie sprachen die Kollegen gerade an, die Ihnen sicherlich auch Informationen zuliefern.
Genau, also letztlich halte ich den Kontakt zu Experten, das sind Organisationen, lokale Akteure, bin natürlich auch immer in den sozialen Medien unterwegs, folge den entsprechenden Leuten, ich lese Analysen, Hintergrundberichte und führe ja auch immer wieder lange Interviews mit Leuten aus Organisationen, eben die vor Ort arbeiten und ihre Einschätzungen dann halt auch mit mir teilen. Und das mache ich regelmäßig und insofern ist dann halt auch die Berichterstattung, also das ist dann nicht immer von jetzt auf gleich, sondern ich kann ja dann auch anfangen einzuordnen. Und wenn dann wirklich was passiert, dann greife ich eben auf diese Leute zurück. Und eben aber eben auch wichtig in diesem Zusammenhang, da arbeite ich auch immer sehr engmaschig mit meiner Producerin zusammen und im Breaking News Fall kann ich dann auch über WhatsApp schnell mal ein Interview mitschneiden und mache dann damit mit diesem Material auch den Beitrag.
Ein Studio für 24 Länder berichten über Haiti. Darüber gesprochen habe ich mit Anne Demmer, Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Mexiko-Stadt. Vielen Dank.
Gerne.
So, sprechen wir jetzt über das Verhältnis von Politik und Medien. Ein Verhältnis mit wechselseitigen Erwartungen und eines mit wechselseitigen Missverständnissen. Auf der einen Seite sind da Politikerinnen und Politiker, die etwas erreichen wollen, die nach Öffentlichkeit für ihre Botschaften suchen. Auf der anderen Seite Politikjournalistinnen und Journalisten, die darüber zwar berichten, aber durchaus auch mehr wollen. Unsere Kolumnistin kennt beide Seiten. Ihr Versuch einer Vermittlung.
Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband.
Wir haben ein Problem in unserer Demokratie. Endlich kann ich das mal in einer Radiokolumne sagen, ohne dass es 30 Minuten Erklärung braucht. Es ist allen offensichtlich. Aber worin genau liegt das Problem? Ich würde zunächst mal eine Repräsentations- und Vertrauenskrise unterstellen. Teil dieser Krise ist, dass politische Kommunikation nicht offen und ehrlich ist. Politikerphrasen, sagt man dann. Wo Menschen Lösungen für echte Probleme wollen, bekommen sie gestelzte Sätze, die am Ende nichts sagen. Magere Reformen, die keine Ursachen bekämpfen. Jetzt wäre es leicht, dafür den Politikern die Schuld dafür zu geben. Aber es wäre naiv zu denken, dass das nur ein Problem von möglicherweise ungeschickten einzelnen Menschen wäre. Nein, das Problem ist ein systemisches. Und Teil dieses Systems, das zu hohlen Politikerphrasen führt, sind die Massenmedien. Ich habe das in meiner Zeit als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei gelernt. Ich ging in den Job mit der naiven Annahme, dass ich interessante Dinge aus unserem Programm erzählen würde und die Medien sie wiedergeben, mit aktuellen Parteiprogrammen kontrastieren würden. Aber nein, ich lernte, es muss tagesaktuell sein. Es muss sich auf den Aufreger der Woche beziehen. Es muss persönlich sein. Und jeder meiner Halbsätze konnte als dramatische Überschrift genutzt werden. Immer wieder wurden mir Fragen gestellt, die mir nahelegten, die Parteiführung zu kritisieren oder den Antisemitismus in der Partei oder was man sonst gerade brauchte. Da war ein Lauern auf einen Fehltritt, einen persönlichen Konflikt, auf Drama. Ich begann also vorsichtiger zu sprechen, weniger frei von der Nase weg. Das System hatte mich verändert. Mir ist klar, dass Zeitungen sich verkaufen müssen, dass Sendungen Quoten brauchen. Aber es schadet der Demokratie. Warum entsteht politische Kommunikation in diesem Antagonismusfeld? Der Interviewer sitzt da und denkt, wie kann ich die Politikerin jetzt auf eine Aussage festnageln? Wie lande ich einen Coup? Und die Politikerin denkt, wie kann ich meine vom Ressort geplante Message platzieren? Wie kann ich vermeiden, dass aus irgendeinem Nebensatz eine Sensation gemacht wird? Und was kaum in dieser Situation gedacht wird, was ist eigentlich gerade die Lage? Was müssen die Leute verstehen? Welche Grundlagen haben wir für unsere Entscheidungen? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht, dass Journalisten und Politiker gemeinsame Sache machen und die Presse keine kritischen Fragen stellt. Aber es ist wichtig, dass beide Seiten den Anspruch haben, Entscheidungsgrundlagen zu kommunizieren. In dem Wissen, dass der Politiker oder die Politikerin eine subjektive Sicht der Welt hat und eine bestimmte politische Vision, die der Journalist oder die Journalistin nicht unbedingt teilt. Das habe ich in sehr guten Interviews auch schon oft erlebt. Es ist also keine Vermischung von Journalismus und Politik, auf die ich hinaus will. Aber genau wie Regierung und Opposition gemeinsame Ziele haben sollten, wie die Erhaltung der Demokratie, das Abwenden von Problemen fürs Land etc., so sollten auch Medienschaffende und Politiker sich manchmal auf gemeinsame Ziele konzentrieren. Zum Beispiel dieses: Eine Demokratie ist nur mit einer aufgeklärten Gesellschaft möglich. Dafür muss ehrlich und offen kommuniziert werden.
Deutschlandfunk, 4 Tage vor Sonntag, also vor dem Tag, an dem wir dann wissen werden, dass Wladimir Putin Präsident bleibt. Russland wählt dieses Amt von Freitag an und wir schauen hin in dieser Woche hier in unserem Medienmagazin. Gestern darauf, wie das russische Staatsfernsehen Putin inszeniert und heute darauf, wie der Mann, der seit gut einem Vierteljahrhundert die Geschicke Russlands bestimmt, seine Weltsicht seitdem verbreitet. Stichwort Propaganda. Ein Thema, zu dem Julia Smirnova am Institut für strategischen Dialog in London wissenschaftlich forscht. Und vor der Sendung habe ich sie zunächst gefragt, wie sie denn in Russland wirkt, Putins Propaganda.
In Russland ist die staatliche Propaganda sehr wirksam, weil der Staat schon seit Jahren fast vollständige Kontrolle über Informationsraum in Russland hat. Gerade nach dem Beginn des groß angelegten Krieges in der Ukraine wurden Dutzende unabhängige Medien zu ausländischen Agenten oder unerwünschten Organisationen erklärt. Und im Prinzip wird jede Berichterstattung über den Krieg, die von der offiziellen Linie abweicht, als sogenannte Diskreditierung der Armee bestraft. Und das ist auch kein neues Phänomen, weil Repressionen gegen unabhängige Medien begannen in Russland schon vor Jahren. und die gleichen Narrative über angebliche Nazis in der Ukraine oder über eine angebliche Bedrohung aus dem Westen werden schon seit Jahren wiederholt. Das heißt, diese Art von der Propaganda ist leider in Russland selbst sehr wirksam. Dennoch gibt es aber auch Menschen, die an der Propaganda zweifeln und auch technische Mittel wie zum Beispiel VPNs nutzen, um unabhängige Informationen zu bekommen. Das ist eine Minderheit, aber diese Menschen gibt es auch.
Und wenn wir, so wie ich das eben getan habe, von Putins Propaganda sprechen, also ihm persönlich das dann zuschreiben, was in Russland stattfindet. Ist das akkurat? Kann man das so sagen?
Die Propaganda, also ein großer Teil von der Propaganda, fokussiert darauf, Unterstützung für Putin zu mobilisieren. Aber natürlich steckt nicht nur eine Person dahinter. Es ist ein großes Apparat von staatlichen Medien, von loyalen Medien, die privaten Akteuren gehören, von privaten Oligarchen, die dem Kreml gegenüber loyal eingestellt sind, aber auch von diversen Behörden, die dafür zuständig sind, Internet in Russland zu kontrollieren und Social-Media-Plattformen zu zensieren.
Weiten wir den Blick, Stichwort Social Media, schauen wir darauf, wie Putin international Einfluss nimmt. Das kann man ja über Social Media sehr gut inzwischen. An Ihrem Institut haben Sie untersucht, wie sich russische Desinformation auch in Deutschland verbreitet, etwa vor der vergangenen Bundestagswahl. Mit welchem Ergebnis? Wie sehr verfangen auch bis heute russische Narrative hierzulande?
In Deutschland ist russische Desinformation und Propaganda bedingt wirksam. Deutschland ist eine offene Gesellschaft mit Stärken und Schwächen. Desinformation ist besonders wirksam, vor allem bei Menschen, die etablierten Medien misstrauen und ihre Informationen vor allem aus sozialen Medien beziehen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Umfrage in Auftrag gegeben und haben festgestellt, dass gerade diese Zielgruppe dazu neigt, Russland und auch Wladimir Putin positiv zu sehen. Und diese Menschen glauben auch eher an Desinformationsnarrative, unter anderem an
Von wie vielen Menschen sprechen wir da? Es gab ja jüngst diese Studie der Bertelsmann Stiftung, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 40% der Deutschen mittlerweile tatsächlich davon überzeugt sind, dass deutsche Medien Fake News verbreiten würden. Von wie vielen Menschen sprechen wir bei Ihrer Studie?
Laut unserer Umfrage war das etwa ein Fünftel der befragten Menschen, die etablierten Medien gegenüber skeptisch eingestellt waren und die eher dazu neigten, Russlands positiv zu sehen oder russische Propagandanarrative zu glauben.
Natürlich beschäftigt das Ganze auch schon lange die Politik hier in Deutschland unter anderem. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit: Ende Januar deckte das Auswärtige Amt eine russische Desinformationskampagne auf der Plattform X, ehemals Twitter, auf. Und einmal mehr stellt sich die Frage, wie sollte Deutschland reagieren? Ist vielleicht sogar die Zeit gekommen, mit den gleichen Mitteln, mit eigenen Desinformationskampagnen zurückzuschlagen für die Politik in Deutschland?
Also in diesem Fall von dieser groß angelegten Kampagne auf Social Media geht es vor allem darum, diese Kampagne zu stören. Die Social Media Plattformen wie X, aber auch Facebook müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass es nicht dazu kommt, dass man ganz einfach Zehntausende oder vielleicht auch Hunderttausende nicht authentische Accounts auf diesen Plattformen erstellen soll. Es geht auch über andere Maßnahmen wie Stärkung der Medienkompetenz zum Beispiel und Aufklärung über Methoden der russischen Propaganda. Ich glaube, die ethische Grenze sollte dafür sein, man wird jetzt nicht viel damit erreichen mit Informationsmanipulation. Man sollte auf jeden Fall über Taktiken von russischen Desinformationsakteuren aufklären. Man sollte wahrhaftige Informationen verbreiten, aber nicht selbst Meinungen manipulieren oder Emotionen manipulieren.
Ein Interview mit der Extremismusforscherin Julia Smirnova war das. Und gerade erreicht uns diese Eilmeldung. In den USA hat das Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet, das zum Verbot der populären Plattform TikTok in den USA führen könnte. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für die Vorlage, in der dem chinesischen Mutterunternehmen von TikTok, ByteDance heißt das, mit einem Verbot der App in den Vereinigten Staaten gedroht wird, wenn es diese nicht innerhalb von 180 Tagen verkauft. ByteDance steht im Verdacht, der Kommunistischen Partei Chinas Zugriff auf Nutzerdaten zu ermöglichen. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Büchermarkt und dort mit einer neuen Plattform für Literaturpodcasts.